Kennt ihr das auch, wenn ihr so einen Tag habt, wo es einen Moment gibt, der alle eure Planung über den Haufen schmeißt? Das habe ich letzten Freitag erlebt. Ich bin nach Hause und eigentlich war der Abend so geplant wie folgt. Kekse backen für Nikolaus und dann mit meiner Tochter so eine Disney-Serie, das ist Tradition bei uns, The Mandalorian, gucken wir die gemeinsam. Und nach dem Abendbrot war ich dran mit Abwasch und der Abwasch hat meine Planung über den Haufen geschmissen. Ihr fragt jetzt vielleicht, wie kann ein Abwasch eine Planung über den Haufen schmeißen? Frage ich mich auch. Ich habe so einen kleinen Siphon gehabt aus Glas. Den habe ich abgewaschen mit einem relativ schmalen Hals. Da konnte man nicht mit der Bürste rein und ich habe so geschüttelt ordentlich. Und irgendwie habe ich richtig geschüttelt, das Glas angeschlagen, ist kaputt gegangen und im Schwung bin ich dann mit meiner Hand rein. Das Ende war dann, also ihr seht noch hier das Pflaster, zusammenhalten, damit nicht zu viel Blut rauskommt, meine Family informieren. Meine Frau hat dann, wie immer, wenn was passiert, professionell einen Verband angelegt, ab ins Krankenhaus. Und die haben das genäht, 2 Stiche, war nicht so dramatisch. Und wir konnten tatsächlich noch unsere Serie sehen. Das war jetzt ziemlich harmlos. Aber ihr alle kennt auch Situationen in eurem Leben, wo Dinge passieren, die Auswirkungen auf das ganze Leben haben. Ich erinnere mich an die Geburt meiner Tochter, Laura. Das war eine Situation, ein Moment, der alles verändert hat. Und ich bin jeden Tag dankbar für meine Tochter und dass ich Vater sein darf. Dann gibt es aber auch Momente, die sind eher traurig. Jemand stirbt, mein Vater ist früh gestorben. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich Kleinkind war, aber mein Leben wurde verändert von diesem Moment an. Und dann gibt es geistliche Momente, wo wir Gott begegnen. Und das sind auch Momente, die alles verändern. Ich habe vor einigen Wochen erzählt, wie ich Christ geworden bin. Das war ein Abend, der einen riesigen Einfluss auf mein Leben hatte. Oder ein anderer Moment, wo an einem Gottesdienst Gott zu mir sprach, ich soll in Norddeutschland eine Kinder- und Jugendarbeit aufbauen. Das habe ich in den nächsten Jahren gemacht. Ein Moment, der alles verändert hat. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann sind sie eigentlich voller Momente, die Menschen verändert haben oder Situationen verändert haben. Und deshalb finde ich den Namen unserer Predigtreihe ganz gut. Adventure oder Adventure. Weil eigentlich hat das erste Weihnachten nicht viel mit Romantik zu tun. Und ich habe an das Lied gedacht, so süßer die Glocken, sie klingen. Wenn wir die nehmen, die Zeilen und über die erste Adventsgeschichte legen, dann passen die nur bedingt. Wir haben uns ja schon Herodes angeguckt. Herodes war eine zwielichtige Gestalt. Der war eigentlich nur um eins besorgt, er wollte seine Macht erhalten. Als er hörte, der Messias wird geboren, hat er nur ein Thema. Wie kann ich meine Position sichern? Letzte Woche haben wir uns Maria angeschaut, ein Teenie-Mädel. Wir wissen nicht genau, wie alt sie war. Sie wird plötzlich vom Heiligen Geist schwanger. Ich habe die Predigt genossen von Matthias. Wie ist das denn passiert? Schwanger durch den Heiligen Geist. Also Geschichten voller Abenteuer, Geschichten voller Begegnungen mit Gott und auch dramatische Geschichten. Und heute schließen wir an mit dem Ehemann von Maria, Josef, der Stiefvater von Jesus. Und der Typ, ich habe das gar nicht so richtig gewusst, ist ein ganz besonderer Typ. Wisst ihr, was das Ungewöhnlichste an ihm ist? Dass er eine besondere Position hat, aber es wird kein Wort von ihm berichtet. Nicht ein einziges Wort. Mir war klar, dass ich relativ wenig Worte höre von Josef, aber in der Vorbereitung habe ich es nochmal angeguckt und in der Tat, es ist kein Wort von Josef berichtet. Heißt das deshalb, dass Josef ein schweigsamer Typ war, introvertiert vielleicht, vielleicht aber auch nicht, vielleicht hat er so viel geredet, dass die Bibel gesagt hat, nehmen wir nicht alles auf. Das war nämlich ein Titel von mir, so wo ich Stille in den Mittelpunkt gerückt habe und dann gemerkt habe, ich weiß es eigentlich gar nicht. Was die Bibel aber betont, ist, sie sagt, wir wollen einen Schwerpunkt legen auf das, was Josef getan hat. Und das möchte ich heute auch mit euch anschauen. Was hat Josef getan? Wie hat er reagiert auf die Begegnung mit Gott? Und ich möchte beten, dass Gott meine Worte nimmt und einfach zu uns spricht. Gott, ich danke dir für dieses Vorbild Josef, den Mann, den ich zwar vorher kannte, aber durch die Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, boah, ist ein echtes Vorbild geworden. Ein Mann, von dem ich viel lernen kann. Der hat in einer ganz anderen Zeit gelebt und ich möchte so beten, dass wir eintauchen können in die Welt von Josef. In das erste Advent. Amen. Ja, wer war dieser Josef überhaupt? Wir wissen ja nicht so viel von ihm, aber wir wissen auf jeden Fall, er war Nachfahre von König David. Und das war wichtig, weil vom Messias vorhergesagt wurde, dass er Nachfahre von David sein wird. Wir wissen auch, dass er in Bethlehem, dass er aus Bethlehem kam. Und was hat er gelernt? Also wir wissen ja, er hat Zimmermann gelernt. Das stimmt nur bedingt, habe ich nachgelesen. Er war ein Tekton, sagt man im Griechischen. Und ein Tekton ist ein so Baufachmann, würde ich sagen. Der kann gut mit Steinen umgehen, mit Holz umgehen, auch mit Mörtel umgehen. Weil damals wurden die Häuser gar nicht aus Holz gebaut, sondern aus Stein. Und dann wiederum waren diese Tektons aus Bethlehem, die waren besonders begehrt. Die hatten einen richtig guten Ruf. Das heißt, wenn du ein Haus bauen wolltest, was eine richtig hohe Qualität hatte, dann hast du dir einen Tekton gesucht aus Bethlehem. Von daher fasse ich zusammen, Josef, seine Aussichten waren rosig. Er hatte einen guten Stammbaum, einen guten Familienhintergrund, Job war gesichert, der konnte in Bethlehem bleiben, der konnte auf Montage gehen, der würde auf jeden Fall eine Arbeit finden. Aber eine Sache hat Josef noch gefehlt. Und das war natürlich die richtige Frau. Und ich kann mir vorstellen, wie Josef geträumt hat, von seiner perfekten Frau. Und wir wissen wieder nicht wo und wie, dann begegnet er auf jeden Fall Maria. Und wenn wir die Geschichte angucken, dann merken wir, das muss ganz tiefe Liebe gewesen sein. Und vielleicht könnt ihr das Bild aufnehmen, Josef pfeifend auf dem Bau. Er hat seine Maria kennengelernt und jetzt geht es darum, Verlobung, wir müssen das hinkriegen. Damals wurde ja noch mit den Eltern geredet. Das war ja nicht so, dass Josef einfach zu Maria gehen konnte und sagt, hey Maria, hier bin ich, wollen wir heiraten? Sondern die Eltern haben miteinander geredet. Das war ein richtiger Prozess. Und wenn man sich dann verlobt hat, dann war das auch wie eine Hochzeit. Also wir kennen ja Verlobung so ein bisschen wie eine Testphase. Damals war das so, wenn du dich verlobt hast, dann war alles verhandelt. Dann hast du zwar noch nicht zusammen gewohnt, man hatte auch keinen Sex, aber man war verheiratet. Und dann kam der Moment, wo der Mann seine Verlobte nach Hause holte und damit war es dann offiziell. Wir tauchen mal ein in die Geschichte in einen ganz kleinen Vers, und zwar die Verlobung, Vers 18a. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Das war so die Krönung für Josef. Er dachte jetzt, tollen Familienstammbaum, guter Job, die richtige Frau, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann mein Haus gebaut werden, alles vorbereitet werden für die Hochzeit. Ich kann mir auch vorstellen, er träumte schon von einem vollen Haus, Kinder. Und da gab es bei Josef auch diesen Moment, der alles in seinem Leben verändert hat. Schon wieder wissen wir nicht, wie er das mitbekommen hat, aber irgendwie kam er mit, dass Maria schwanger wurde. Haben wir letzte Woche schon gehört. Das war aber die Perspektive von Maria. Wie ist es denn Josef ergangen? Also ich habe mich probiert reinzuversetzen in Josef. Wie ist es ihm ergangen? Das Erste, habe ich gedacht, ist, der hat ja seine Maria richtig gut ausgesucht. Also Josef selbst war ein frommer Mann und er hat sich ganz bewusst eine junge Dame ausgesucht, die Gott geliebt hat. Die Gebote gehalten hat. Von daher kann ich mir vorstellen, das Erste war, kann gar nicht sein. Fehlinformation. Ich kenne doch Maria. Maria geht doch nicht fremd. Und dann stelle ich mir vor, als Nächstes eine Achterbahn der Gefühle. Was ist denn das? Hat die mich vielleicht gar nicht geliebt, sondern doch nur meinen guten Ruf und meinen Hintergrund und die gesicherte Zukunft? Und dann gibt es da irgendwie jemand anders, den sie heimlich noch irgendwie gemocht hat? Habe ich das total verpeilt? Habe ich das missinterpretiert? Nee, das kann nicht sein. Aber wie denn sonst? Vielleicht hat er es nochmal gecheckt, seine Quellen. Ist sie wirklich schwanger? Sie war schwanger. Und er hat noch eine Nacht geschlafen und noch eine Nacht drüber geschlafen. Sie war immer noch schwanger. Das Problem löste sich nicht. Und ich kann mir vorstellen, wie in Josef seinem Kopf das gerattert hat. Wie löse ich das Problem? Das ist ja ein Dilemma. Wir lesen das hier. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Da ist der Josef in seinem Dilemma. Weil was wir durch die ganze Geschichte sehen, Josef liebt Maria. Aber Josef war auch ein frommer Mann. Und die mosaischen Gesetze, also das Gesetz von Mose, das sagt da aus, wenn deine Verlobte durch einen anderen Mann schwanger wurde, dann hast du keine Möglichkeit gehabt, sie zu heiraten, sondern wenn du sie heiraten würdest, würdest du die Ehe brechen. Hört sich heute komisch an, war aber damals so. Das heißt, irgendwie mit ihr reden, irgendwie einen Deal finden, vergeben, das ging überhaupt gar nicht. Also das war für Josef keine Option. Darum, glaube ich, sehen wir auch nicht, sie redet miteinander, sondern Josef grübelt, wie kann ich das Dilemma lösen? Es gab zwei weitere Optionen, die damals so vorhanden waren. Das erste war, man könnte vor Gericht gehen. Das Ganze stark in die Öffentlichkeit. Und das wäre ein Drama gewesen für Maria. Es hätte bis zur Steinigung enden können. Vielleicht kennen einige die Geschichte, wo so eine Frau auf frischer Tat ertappt wurde beim Ehebruch. Und was machen sie? Sie bringen sie zum Tempel und Jesus wird gefragt, hey Jesus, was willst du tun? Und die hatten die Steine schon in der Hand. Und Josef hat seine Maria geliebt. Von daher war klar, das ist keine Option. Dann gab es die Option, die wahrscheinlich die populärste wäre. Man konnte einen Scheidebrief ausstellen. Da konnte man auch Gründe reinschreiben. Und Josef hätte einfach sagen können, okay, Scheidung aufgrund von Nachwuchs, der nicht von mir ist. Damit wäre aber auch Maria öffentlich gebrandmarkt gewesen. Die Maria. Die nicht warten konnte. Und nicht nur das, die fremdgegangen ist. Und das Kind wäre in Erinnerung gewesen. Immer wieder. Ja, das ist die Maria, ne? Die Nachbarn, guck mal, das ist die Maria. Das darfst du nie machen, mein liebes Kind. Und Josef war in diesem Dilemma, was mache ich denn jetzt? Heiraten ging nicht. Anklagen wollte auf keinen Fall. Scheidebrief auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Und jetzt kommt Josef auf eine alternative Lösung, die wirklich bewegend ist. Matthäus 1, 19. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille, oder Luther übersetzt heimlich, zu lösen. Was bedeutet das? Das bedeutet, er wollte einen Scheidebrief ausstellen, aber in aller Stille. Bei diesem Vermerk, warum lässt du dich scheiden, wäre einfach nichts. Und dann, das kommt in den Text nicht so klar raus, hat er entschieden, ich gehe woanders hin. Ich werde neu anfangen von seinem Beruf, kein Problem. Weil das war die einzige Option, wie Josef seiner Frau eine Zukunft ermöglichen konnte. Und das hat er im Kopf alles prozessiert. Das war die Lösung seines Dilemmas. Heimlich, still und leide, er verzieht sich. Und was wäre dann passiert? Es hätte sich total gewandelt. Die Leute hätten nicht mehr auf Maria gezeigt, sondern natürlich auf Josef. Ey, der Josef, das ist ein Schwein, oder? Ey, der schwängert seine Frau und dann haut der auch noch ab. Aber die arme Maria. Aber Josef, der Nachbarjunge, ne? Der Vater wieder, so wie der Josef, so wirst du nie. Und jetzt halten wir einen Moment inne. Und merken, Herr Josef, der war bereit, alles aufzugeben für seine Maria. Er war bereit, die Schuld auf sich zu nehmen, obwohl er unschuldig war. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Wie war denn das bei Jesus? Das war natürlich eine ganz andere Dimension. Aber ist das nicht ein toller Vater, der das vorlebt, was Jesus dann später tut? Er stirbt für unsere Sünden, um uns Freiheit zu ermöglichen, um für uns den Weg zu Gott zu bahnen. Mir war das gar nicht so bewusst in der Vorbereitung, bevor ich die Predigt vorbereitet habe. Ich habe gemerkt, das bewegt mich zu sehen, Herr Josef war ein ganz besonderer Mann. Und das Fazit ist, er war opferbereit. Er war voller Liebe. Er war voller Hingabe. Das will ich formuliert, aber bereit, seine Rechte aufzugeben. Und wenn du mich kennst, dann fällt mir das nicht immer leicht, meine Rechte aufzugeben. Wir befinden uns ja mitten in der Corona-Pandemie. Den Nächsten höher achten als mich selbst. Wer uns als Familie kennt, wir haben oftmals unterschiedliche Meinungen. Und auch zu Corona haben wir unterschiedliche Meinungen. Wie geht man da vor? Wie macht man das? Ja, wo bin ich bereit, meine Rechte aufzugeben? Zu sagen, ja, ich sehe das anders, aber ich gehe einfach euren Weg. Ist okay, ich würde das anders machen, aber ich nehme Rücksicht. In den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich öfters diese Herausforderung haben. Wie machen wir das? Der eine tickt so, der andere tickt so. Und Josef war ein Mann, der bereit war, seine Rechte aufzugeben. Für seine Familie war er bereit zu opfern, voller Liebe, Hingabe. Und lass uns das mitnehmen in die Adventszeit, lass das mitnehmen in Weihnachten hinein. Wenn alles anders ist, das haben wir in der Moderation gehört, dass wir sagen, hey, ich bin bereit, meine Rechte aufzugeben. Ich bin bereit zu lieben, die extra Meile zu gehen, um mich für Freunde, Familie hinzugeben. Bevor der liebe Josef seinen Vorsatz umsetzen konnte, dass er sagt, Scheidebrief ausstellen, abhauen, sprach Gott in die Situation hinein. Das ist ja typisch Gott, haben wir bei Maria auch schon gesehen. Matthäus 1, 20 bis 24. Während Josef noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, jetzt müsst ihr aufpassen, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich bin mir sicher, dass Josef ganz viele Fragen hatte. Da ist diese Engelsbegegnung. Auf jeden Fall. Aber das löst ja nicht alle Fragen irgendwie auf. Also warum ich denn überhaupt? Was qualifiziert mich, Vater zu sein, Stiefvater für den zukünftigen Erlöser? Ich, Stellvertreter von Gott für den Messias? Also ich habe da ein paar Fragen. Jesus, wie wäre es denn so, 10 Schritte, um den zukünftigen Messias zu erziehen? Oder Gott, wie ist denn das dann in der Adoleszenz? Also wenn der Teenager wird, ja, was mache ich denn, wenn der Mädchen hinterher blickt und plötzlich rebellisch wird? Wie erziehe ich denn deinen Sohn? Also ich hätte viele Fragen gehabt. Und das Erstaunliche bei Josef ist seine Reaktion. Ich lese sie nochmal. Also er hat diesen Traum, dann wacht er auf. Und das ist ja spannend, weil wir keine Worte hören, zu sehen, was tut er? Und dann steht da ganz einfach. Als er aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte er nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef ist manchmal irgendwie einfach und straight, würde ich sagen. Er tat, was der Engel ihm gesagt hat. Mehr steht da nicht. Aber das scheint Josef auszumachen. Wir können weiterlesen. Das sind die Sternendeuter, die zu Maria und Josef kommen. Die geben ihre Geschenke ab und wir sehen das Gleiche nochmal. Matthäus 2, 13. Nachdem die Sternendeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum, ihr dürft dreimal raten, was? Ein Engel. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Okay, ihr könnt jetzt raten, wie war seine Reaktion? Guckt euch die ersten Worte an. Noch in derselben Nacht. Nicht irgendwie ein paar Tage später, noch in derselben Nacht. machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Der hob kein Geld mehr von der Bank ab. Er verabschiedete sich scheinbar nicht mehr von seiner Familie, sondern in der Nacht steht er auf, packt und los geht's. Und ich könnte jetzt zwei weitere Geschichten erzählen, aber das spare ich mir, die genau gleich ablaufen. Gott redet durch einen Engel und Josef reagiert sofort. Josef vertraut und gehorcht Gott, auch wenn er nicht alles versteht. Und das finde ich erstaunlich. Das ist wahrer Glaube, wenn wir Gott vertrauen, auch wenn wir seine Pläne nicht verstehen. Und wenn wir die Corona-Zeit angucken, verstehen wir auch nicht alles. Leute werden krank. Leute sterben. Ich habe letzte Woche mit jemandem aus der Gemeinde gesprochen, wo vielleicht die Firma Insolvenz anmelden muss. Das verstehen wir nicht. Und da gibt es auch keine einfache Lösung. Aber Josef hat sich entschieden, ich möchte Gott vertrauen, auch wenn ich Dinge nicht verstehe. Und ich kenne es aus meinem Leben, weil ich möchte gerne Dinge verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man will Dinge verstehen. Und wenn dann Dinge passieren, die man nicht einordnen kann, dann ist das schwierig. Wir haben ja eine wunderbare Tochter, Laura. Was nicht alle wissen, ist, wir hatten mehrere Fehlgeburten. Das konnten wir nie einordnen. Ich verstehe es bis heute nicht. Zu sehen manchmal, hey, da gibt es Families, die wollen gar keine Kinder mehr. Und da purzeln sie nur so. Und dann gibt es Families, und ich bin sehr dankbar, dass wir ein Kind haben, wo es irgendwie nicht klappt. Und ich habe auch keine Antwort darauf. Aber was wir damals gemerkt haben, ist, wir wollen in der Trauer, in den herausfordernden Fragen, wir wollen Gott vertrauen, dass er trotzdem gut ist. Und das lerne ich hier von Josef, der alle seine Fragen hatte. In der Nacht wieder dann aufstehen, wegziehen. Ja, warum, wie, weshalb? Gab schon eine kurze Antwort, aber Josef hat entschieden, er macht es einfach. Kann ich Gott vertrauen, auch da, wo ich ihn nicht verstehe? Kann ich ihm vertrauen, auch wenn er mir Dinge zumutet, die ich nicht einordnen kann? Bin ich bereit, Wege, die ich als Wegweisung Gottes verstanden habe, zu gehen? Und das hat mich bewegt, Josef zu sehen. Er redet nicht viel, aber jedes Mal entscheidet er sich, ich verstehe nicht alles. Aber ich möchte dem nachgehen, was Gott sagt. Jetzt springe ich zum Ende von Josefs Leben und damit bin ich auch schon fast am Ende der Predigt. Das letzte Mal, als Josef begegnet ist, als Jesus 12 Jahre ist, die gehen nach Jerusalem und Jesus ist im Tempel. Und er bleibt irgendwie so lange im Tempel, dass die Eltern vergessen, wo ist der denn eigentlich? Also der kann nicht so lange im Tempel bleiben. Ne? Auf jeden Fall suchen sie ihn 3 Tage. Dann lesen wir in Lukas 2, 48 bis 50, als sie ihn im Tempel finden. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Und jetzt kommt die Antwort von Josef und jetzt überlegt mal, von Jesus, Josef, der Papa. Warum habt ihr mich gesucht? Fragt Jesus. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Hause meines Vaters bin. Aber Josef steht da ja als Stiefvater. Was hat das mit ihm gemacht? Was hätte es mit ihm machen können? Danach verschwindet Josef von der Bildfläche der Bibel. Wir hören nichts mehr von ihm. Der Mann im Hintergrund. Erinnert mich vielleicht ein bisschen an den Mann von Angela Merkel. Wie heißt er nochmal? Der Mann im Hintergrund. Typisch Josef. Ich fasse mal zusammen. Der Mann, von dem kein Wort berichtet wird. Der Mann, der im Hintergrund steht. Habt ihr mal überlegt, dass er nicht mal seinen Namen Jesus geben durfte? Das war eine große Sache damals, dass man als Vater seinem Kind seinen Namen gegeben hat. War nicht so kompliziert, man kriegt immer den Namen vom Papa und dann vielleicht noch andere Namen dazu. Nicht mal das durfte er. Gott nennt ihn auch nicht den Vater von Jesus an irgendeinem Punkt. Das ist klar irgendwie, er ist der Stiefvater, der Mann im Hintergrund. Und jetzt schauen wir mal an, was wir alles nicht lesen. Seht ihr irgendwo, dass da steht, und Josef meckerte, er ärgerte sich, zweite Reihe, das ist ja blöd, ich will auch mal im Mittelpunkt stehen, warum immer nur Maria? Wir lesen das nicht. Und deshalb ist für mich Josef ein ganz ungewöhnlicher Mann Gottes. Er nimmt seine Rolle an, in zweiter Reihe, er nimmt seine Verantwortung, er ist aktiv. Wir haben es gelesen, er ist verantwortungsvoll, voller Liebe, voller Hingabe. Er gehorcht, er sorgt sich um seine Familie. An dem Platz, an dem Gott ihn gestellt hat, ist er präsent für seinen Gott. Ja, kommen wir wieder zu mir. Ne? Soll ich total ehrlich sein? Mir fällt das nicht so einfach, in zweiter Reihe zu stehen. Wir haben ja drei tolle Pastoren und ich mag meine beiden Mitpastoren. Und manchmal bin ich total dankbar, zum Beispiel nicht Hauptpastor zu sein. Ne? Da hat man nicht den ganzen Stress. Aber dann gibt es auch die Momente, wo ich denke, boah, das wäre jetzt auch nicht schlecht, auf der Bühne zu stehen. Das könnte ich vielleicht auch oder könnte ich vielleicht sogar besser, denke ich dann. Und wir haben ja hier so Strahler, also wenn das Licht des Lebens nicht auf dich fällt, sondern auf eine andere Person, was macht das mit deinem Herzen? Wenn deine Frau, dein Mann, dein Kollege, wer immer es ist, der kriegt den ganzen Lob ab. Was macht das mit deinem Herzen? Zuckt das, wie mein Herz manchmal zuckt? Josef ist da ein richtig gutes Vorbild. Der hatte keine Probleme damit, in zweiter Reihe zu stehen und seine Verantwortung wahrzunehmen. Das ist mein letztes Fazit. Kannst du es aushalten, in zweiter Reihe zu stehen? Und wie geht es dir, wenn die Scheinwerfer des Lebens nicht auf dich strahlen? Musst du, knurrst du? Oder freust du dich, wenn andere im Mittelpunkt stehen? Kannst du den Platz, den Gott dir gegeben hat, annehmen, wo immer der ist? Ob der an erster Stelle ist, an zweiter, an dritte, ob du gesehen wirst oder nicht gesehen wirst? Josef konnte das. Und ich glaube, Josef kann ein richtig gutes Vorbild für uns Männer sein. Und wenn wir in diese Adventszeit gehen, mit all den Herausforderungen, dann sind wir mitten in der ersten Adventszeit eigentlich gelandet. Dinge waren nicht vorhersehbar bei Maria und Josef. Sie waren überraschend. Sie kamen nicht erwartend. Aber lass uns dann Männer und Frauen sein, die bereit sind zu lieben, opferbereit zu sein, den Nächsten höher zu achten als mich selbst. Dass wir bereit sind, auf Gott zu hören, sagen, Gott, was ist meine Verantwortung jetzt? Was soll ich machen? Wir haben immer wieder darüber geredet die letzten Wochen. Wo soll ich jemanden anrufen? Wo soll ich jemanden ermutigen? Einfach den Impulsen Gottes folgen. Du musst nicht immer alles verstehen. Und wenn du da nicht im Mittelpunkt stehst, ist auch okay. Und ich möchte dafür beten, dass wir das erleben wie Josef. Dass wir unsere Rolle annehmen können in diesem Advent. Und ich weiß nicht, wie Weihnachten für dich wird, was auf dich zukommt. Aber dass wir lieben, dass wir unterstützen und einfach andere beschenken. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für Josef, für dieses Vorbild. Ein Mann, der nicht im Mittelpunkt steht und trotzdem seine Rolle annimmt. Voller Liebe, voller Hingabe. Der deinen Impulsen folgt, denen nachgeht, auch wenn er nicht alles versteht. Ich möchte beten, dass dieses Weihnachten wir genau das auch tun. So dich in den Mittelpunkt rücken, andere Menschen zu ermutigen und stärken. Und ich möchte alle beten, die jetzt sagen, Mann, Klaus, aber mir geht's nicht so gut. Gott, da möchte ich beten, dass du kommst, heute Morgen, an diesem Tag, dass du stärkst und dass diese Begegnung da ist, die Josef hatte, die Maria auch hatte, die Hirten hatten. Gott, ich begegne für einen Tag der Ermutigung, wo du Menschen berührst. Amen.